Lieber Erik, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Du hast in deiner Karriere schon 10.000 Menschen am Valentinstag glücklich gemacht. Du bist außerdem einer der größten deutschen Online-Marketing-Experten und hast deine eigene Firma gleich zweimal verkauft. Lieber Erik, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute mit dir.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung, liebe Clara.
Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, Jobtitles und so, alles aside, wer bist du denn so als Mensch?
Ich als Mensch bin der bald 55-jährige Erik, Vater von 4 Kindern, Opa von 2 Enkelkindern, leidenschaftlicher Durchschnittssportler. Ich laufe gerne lange und weit, komme in der Regel auch an. Dann fahre ich auch gerne Rennrad. Ich bin gerne unter Menschen und ich habe auch gerne Spaß. Ich halte mich selbst für einen wahnsinnig witzigen Menschen.
Das ist sehr schön.
Wofür ich mich meistens entschuldige, aber du hast mich ja gefragt, wie ich mich selbst einordne.
Ja, das ist doch eine sehr gute Einordnung.
Danke.
Du warst ja selber früher in deiner Schulzeit auf einer Waldorfschule.
Ja.
Wie war denn das so?
Großartig. Im Nachhinein großartig. Ich wünschte, ich hätte damals besser verstanden, wie besonders diese Schulzeit eigentlich war. Ich selbst habe mich insbesondere in der Oberstufe als Waldorf-Oppositioneller empfunden. Ich weiß nicht, ob das typisch für das Alter ist oder einfach der gesunde Menschenverstand, der einfach auch die Defizite dieser Schulform oder besonders dieser Schulzeit in Berlin, Zehlendorf oder Dahlem, genau, das war ja schon vor allen Dingen in den 80er Jahren. Und ich fand das eine sehr besondere Zeit, weil es mir sehr viel als Mensch gegeben hat. Ich habe dadurch sehr viel gelernt, was mich motiviert. Ich habe gelernt, wie ich Stärken stärken kann. Ich habe auch gelernt, wo meine Defizite sind als lernender Mensch oder als später dann als arbeitender Mensch. Aber in Summe hat mir diese Schulzeit so viel gegeben, dass wir auch gemeinsam entschieden haben, dass wir unsere Kinder selbst auf eine Waldorfschule dann jetzt hier in Hamburg-Nienstädten schicken werden.
Ja, du hast jetzt ja gerade gesagt, dass du selber damals ein bisschen Kritiker davon warst, als du selber zur Schule gegangen bist. Was würdest du denn jetzt jemandem sagen, der vielleicht gerade eben zur Waldorfschule geht und das irgendwie so, ja, nicht so gut findet? Was hast du da für Tipps?
Jemand, der praktisch gegen seinen Willen auf eine Waldorfschule
genau.
ist und sich darüber schon bewusst ist. Ich glaube, in der Unterstufe ist es am unkritischsten. Das ist einfach schmecken. Also erzählen mir auch viele Eltern, die selbst nicht durch die Waldorf-Karriere als Schüler, Schülerin gegangen sind, dass gerade so diese in der Kindergartenzeit und in der Unterstufe das einfach eine sehr, sehr gute Lernerfahrung ist. Und man kann das auch sehen, dass der Druck, also aus meiner Sicht macht das überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwie auf Dritt- und Viertklässler so wahnsinnigen Stress auszuüben, ob sie nur praktisch eine gymnasiale Empfehlung kriegen oder nicht. Da bin ich immer halt froh, dass mir das und auch meinen Kindern das erspart geblieben ist. Da drehen ja so in meinem Umfeld im Hamburger Westen kollektiv erstmal immer alle durch. So. Und also deshalb würde sich praktisch meine Empfehlung nur an Oberstufen Waldis richten. Ich glaube, man muss lernen, in Parallelwelten zu leben und wirklich das Gute dieser Schulform wirklich schätzen und auszunutzen. Also sehr viel Selbstständigkeit lernen um das Lernen willen, dass man viel mehr lernt, Zusammenhänge zu lernen, weniger als rein faktisches Lernen, also Zahlen, Daten, Fakten, werden auch in der Waldorfschule gelehrt, aber der Schwerpunkt auf Zusammenhänge ist sehr, 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 sehr gut ausgeprägt, meiner Meinung nach. Und der negative Teil, der ist aus meiner Sicht gerade in den letzten 7 Jahren sehr deutlich geworden, ist, ich würde fast sagen, dieses Parawissenschaftliche. Eigentlich gibt es kein Parawissenschaft, es gibt entweder Wissenschaft oder nicht Wissenschaft, aber alle möglichen Theorien, die einfach naturwissenschaftlich oder einfach nicht haltbar sind, die ernsthaft zu lehren, finde ich eine große Gefahr. Und da ist man als junger Mensch, glaube ich, gut beraten, sich ein unabhängiges, sehr kritisches Bild zu machen. Und man kann das aushalten aus meiner Sicht, aber es ist aus meiner Sicht die größte Schwäche, gerade in der jetzigen Zeit Dinge zu lehren, also gerade in der Biologie, alles, was Rudolf Steiner sicherlich mit guter Absicht irgendwie aufgestellt hat, postuliert, gelehrt hat, das wirklich mehr als kritisch zu hinterfragen.
Mhm. Du hast dann ja BWL studiert. Würdest du sagen, dass diese Sachen, die du gerade erzählt hast, dass die dir dafür sehr geholfen haben im Studium?
Nee. Ich hatte einen brutalen Bruch zwischen der Schulzeit und meinem Studium. Ich habe zuerst in einem Anfall von völliger Selbstüberschätzung Wirtschaftsingenieurwesen angefangen. Und aus meiner Sicht im Nachhinein sprach überhaupt nichts dafür, diesen Studiengang, insbesondere an dieser Universität, anzugehen. Ich glaube, da wollte ich es mir einfach mal selbst geben, um aus dieser sehr behüteten Waldorfzeit in die harte Realität reinzugehen. Jetzt müssen wir jetzt praktisch für dich, das ist eine Zeitreise in die ganz ferne Vergangenheit, aber das war, kann man sich vielleicht nicht mehr vorstellen, aber Berlin in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, war halt sehr, sehr stark geprägt von der Wiedervereinigung. Und die Wirtschaft lief gar nicht so toll. Es gab jede Menge Sonderkonjunktur, aber es war jetzt gar nicht so ein Zuckerschlecken in Beginn der 90er Jahre. So Akademiker, Arbeitslosigkeit und Einstiegsgehälter waren ein Riesenthema. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat im Nachhinein. Vielleicht wollte ich es auch ein bisschen auch meinen Eltern beweisen, dass ich auch in dieser Disziplin irgendwie gut performe, wobei, weißt du, ich bin Einzelkind von zwei Eltern, die mir nie Druck gemacht haben. Also ich kann es mir wirklich nicht erklären, das war einer meiner größeren Fehler auf der Karriereleiter. Im Nachhinein weiß man nicht, wozu es gut war. Aber da habe ich mich vollkommen ohne Not selbst dermaßen unter Druck gesetzt, dass ich sehr, sehr unzufrieden war und dann praktisch nur noch als BWLer abgeschlossen habe. Nur noch als BWLer sagt man halt nur, wenn man zuerst gesagt hat, Wirtschaftsingenieur ist eigentlich das deutlich überlegenere Studium. Was auch, sagen wir mal rein, inhaltlich auch, glaube ich, richtig ist. Das ist ein viel, viel anspruchsvoller, also ich kann das zumindest für das Vordiplom sagen, ist das dramatisch anspruchsvoller. Aber wenn es nicht zu deinen eigenen Zielen passt, da kommen wir vielleicht später noch drauf, dann, also für mich war es auf jeden Fall nicht das richtige Studium. Mhm. Ich bin froh, dass ich überhaupt durch diesen Universitätsbetrieb halbwegs unfallfrei durchgekommen bin.
Wie war das denn für dich dann, als du entschieden hast, eben nicht mehr das erste Studium, was du angefangen hast, so ja, zu beenden, sondern halt mit dem BWL-Studium das ja zu machen? Wie war das für dich?
Im Nachhinein war das für mich die erste große Niederlage. Also da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich auch Dinge, die ich mir vornehme, nicht unbedingt immer schaffen muss. Also da bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen. Motivatorisch, intellektuell, motivatorischen Disziplin, also meine Disziplin war dann auch nicht mehr groß genug. Ich habe dann gemerkt, dass ich vor allen Dingen gut funktioniere, wenn ich motiviert bin. Und ich war wahnsinnig motiviert, das war sozusagen mein Gegenspieler, meine Konkurrenz. Ich habe schon sehr früh als Werkstudent in einer Unternehmensberatung gearbeitet. Das hat mich mega motiviert. Und ich weiß noch, wie mein Vater wirklich Sorge hatte, dass ich zu viel arbeite und zu wenig studiere. Und er hatte total recht. Ich habe das natürlich immer negiert, aber das hat mich im Grunde im Studium gehalten. Die Praxiserfahrung, das Learning, das echte Leben, das war natürlich überhaupt nicht das echte Leben. Also Unternehmensberatung in Berlin in den 90er Jahre war von der Treuhandanstalt geprägt. Das war so die Abwicklungsorganisation, die das DDR-Vermögen oder die DDR-Betriebs, also die volkseigenen Betriebe privatisiert hat. Und für mich war das aber der bestmögliche Einstieg in Unternehmerrealitäten. Ich habe zuerst versucht, die Nähe zu einer Bank zu suchen. Ich dachte, ich müsste, kennst du noch Wall Street, den Film?
Ja,
so, also den ersten mit Michael Douglas und ja, also du kennst vielleicht den zweiten, ne? Aber es gibt das Original aus den 80ern und das hat bei mir so eine Art Get-Rich-Quick-Muster ausgelöst. Da dachte ich mir, okay, ich muss einfach nur ein bisschen Börse lernen und werde dann relativ schnell vermögend. Habe dann relativ bald gemerkt, dass das nicht so trivial ist, wenn man das at scale machen möchte. Habe dann zum Glück, bevor meine Eltern mich zu einer Banklehre gequatscht haben, habe ich ein Praktikum noch während der Schulzeit, ich habe wirklich in den Ferien ein Praktikum bei einer Bank gemacht. Und dann habe ich dann gelernt, okay, ich hätte zwar gesagt, das ist spannend, aber stimmt ja gar nicht. Also das ist noch nicht mal interessant. Das mache ich auf keinen Fall. Mhm. Und so habe ich dann über einen Zufall gelernt, dass Unternehmensberatung ja praktisch mir gegen Geld praktisch Unternehmens- und Unternehmerrealitäten zeigen, in die ich als junger Student, als Anfang 20-Jähriger überhaupt keine Einblicke gehabt hätte. Also nicht, weil ich den normalen Weg gegangen bin. Ich habe sozusagen eine legitime Abkürzung genommen, indem ich mich einfach vollkommen habe ausbeuten lassen gegen einen guten Stundenlohn, aber dann immer mitfahren durfte. teilweise übernächtigt. Also ich habe dann wirklich so die Sachen gemacht, die in den 90er Jahren so üblich waren. Also Nächte durchgearbeitet, Folien geschrubbt, um dann das Glück zu haben, mit zum Kundentermin zu dürfen. Aber das war für mich im Nachhinein der Treibstoff, der mich durchs Studium gebracht hat. Weil ich dachte, okay, ich will Unternehmer werden. Das habe ich relativ bald gemerkt. Und ich habe auch gemerkt, es hilft, ein abgeschlossenes Studium zu haben. Ich habe irgendwann gemerkt, es ist vollkommen egal, wie ich das mache. Hauptsache, ich kriege das irgendwie fertig. Und ich wollte Situationen kennenlernen, in die ich mich reindenken konnte, die mich befähigen, zu entscheiden oder zu überlegen, ob ich mich in diesem Bereich irgendwie unternehmerisch betätigen kann oder nicht.
Wie würdest du das denn jetzt empfehlen, Studenten neben dem Studium irgendwie als Werkstudent oder Minijobber oder sowas zu arbeiten?
Ja, total. Also zwei, also Do's und Don'ts. Mhm. Das eine ist, das ist vielleicht so die wichtigste Grundlage, bevor man irgendwie irgendwo arbeitet, ist herauszufinden, wofür man, ich sage jetzt nicht Leidenschaft, aber wofür man Interesse hat. Es gibt ja auch diese Diskussion, sollte man wirklich seiner Leidenschaft oder seinen Fähigkeiten folgen und was ist da im Grunde der richtige Nordstern? Ich würde erstmal mit Interessensgebieten anfangen, bevor ich über Leidenschaft spreche. Und wenn man Interessensgebiete irgendwie für sich irgendwie isolieren kann, dann würde ich dringend empfehlen, daran zu robben, egal wie, als Werkstudent, Praktikant, also alles Mögliche, um ein qualifiziertes Gefühl zu entwickeln. Qualifiziertes Gefühl ist, der Unterschied ist von eine abstrakte Vorstellung von außen oder eine etwas qualifiziertere Vorstellung mit Inneneinsichten. Und wenn man diese dann hat, also das wäre meine Nummer eins, also dieses Interessensgebiet zu isolieren, für sich herauszufinden und dann zu matchen, inwiefern ist es etwas, was man für sich erfolgreich besetzen kann. Also Beispiel, es gibt jetzt zum Beispiel viele Leute, die sind, ich sage jetzt mal ein Beispiel, die interessieren sich für Fotografie. Mhm. Das Problem ist, bei diesen Fancy-Jobs ist in der Regel die Menschen, die sich dafür interessieren, im Verhältnis zu den Jobs, die es in diesem Bereich gibt, also den Margenpool, den man da irgendwie noch erreichen kann, das ist ein ungünstiges Verhältnis. So, jetzt entdeckt jetzt nicht jeder seine Leidenschaft für die Wirtschaftsprüfung, aber das ist zum Beispiel ein Bereich, wo die meisten nicht über die Leidenschaft hinkommen, sondern dadurch, dass sie erkennen, dass man in diesem Bereich vielleicht dauerhaft Geld verdienen kann. So, also das war ja Step 1. Das Interessengebiet zu isolieren. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man sich über solche Praxiserfahrungen dann nähert. Und im Don't-Bereich würde ich halt heute im Nachhinein mehr Energie drauf zu verwenden, nicht dem sozial Erwarteten zu entsprechen. Also sozial Erwartete ist, kennst das Beispiel, Menschen, die irgendwie eine 0, vom Abi, vor der Abi-Note haben, denken, sie müssen unbedingt Medizin studieren, weil man da mit denen die Zugangsberechtigung irgendwie wahrscheinlich schafft. Und jeder freut sich, also auf den Elternabenden, oder Elternabend gibt es ja da nicht mehr, ne? Aber die Eltern freuen sich dann auch, wenn jemand Medizin studiert, sagen die meisten nicht, ach nee, fang doch erstmal an, Tischlerlehre zu machen. Mhm. So, und sich als junger Mensch von dem sozial Erwarteten zu entfernen, ist, glaube ich, ein Riesenskill, wenn man das beherrscht. Also nicht das, was einem von außen angetragen wird, sondern das, was man selbst im Innern für sich erspüren kann, was einem wirklich Interesse und vielleicht später auch Leidenschaft irgendwie in der Tätigkeit bereiten wird.
Und wie schafft man das? Das ist ja, wie du meintest, das ist ein ganz schön schwerer Skill. Und ich glaube, viele haben ja diesen Druck von, ob es eben die Eltern sind oder einfach die Kern durch die Schule oder so, dass man eben diesen geraden Weg geht, irgendwie, wie du halt eben meintest, mit Studium und so. Wie schafft man das denn, sich diesem Druck so ein bisschen zu entziehen?
Ich glaube, erstmal muss man sich, das ist eine gute Frage, auf die ich nicht spontan eine Antwort habe. Ich versuche jetzt keine Zeit zu gewinnen, aber ich versuche es ja irgendwie abzuschichten. Ich glaube, das Erste ist, sich über dieses potenzielle Problem wirklich bewusst zu werden. Viele, meiner Meinung nach, denken gar nicht drüber nach, weil sie praktisch einfach in einem Funnel an Erwartungen und, also es gibt eine Erwartung, ich folge dieser Erwartung. Und das sind manche große, aber vor allem auch viele kleine Schritte. Und in meiner Beobachtung sind die meisten Menschen sich gar nicht gewahr, haben überhaupt kein Bewusstsein, dass sie den Erwartungen von außen folgen. Das ist übrigens auch ein Phänomen, das hast du jetzt nicht nur bei einer jungen Abiturientin, sondern das hast du auch bei einem 55-jährigen Fatih. Also das ist einfach menschlich. Also Schritt eins wäre aus meiner Sicht, sich darüber bewusst zu werden, dass das, was von außen erwartet wird, nicht unbedingt das ist, was man im Inneren möchte. Und wenn man das rausfindet, dass vielleicht gar nicht, also ich mein Vorgehen wäre, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich dieser Erwartung von außen nicht folge? Ich werde arbeitslos, ich enttäusche Menschen etc. So what? Also die meisten Menschen, die du enttäuschen könntest, die sind im Grunde gar nicht dann da, wenn du irgendwann aufwachst und bist dann irgendwie, keine Ahnung, eine 40-jährige Wirtschaftsprüferin und stellst eigentlich fest, du wärst eigentlich viel lieber Medizinerin geworden, dann ist halt zu spät. Und diejenigen, die dir vor 20 Jahren praktisch den ja nicht offensichtlichen, aber den vielleicht auch ganz unabsichtlichen Druck gemacht haben, dass du vielleicht Wirtschaftsprüferin werden solltest, was aus meiner Sicht so das die schlimmstmögliche Prognose für dich. Spaß beiseite. So, aber diejenigen, die das praktisch damals unwissentlich, ungewollt verursacht haben, die werden dann gar nicht mehr accountable sein. Mhm. So. Und du bist halt für dich selbst verantwortlich. Und das, was mir heute bewusst ist, dass diese kurzfristigen Fragen wie Einstiegsgehälter und Akademikerarbeitslosigkeit eine sehr kurze Halbwertszeit haben. Also das ist ja ein Thema, was deine Generation schon viel weniger hat. Das ist jetzt ganz andere Herausforderungen. Und du wirst ja sehr wahrscheinlich, wenn alles gut geht, sehr, sehr lange berufstätig sein wollen im Idealfall. Mhm. Und umso wichtiger finde ich das, dass diese Erstorientierung, du musst dich nicht für immer festlegen, aber dass diese Erstorientierung die größtmöglichen Fehler und die größtmöglichen Abzweigungen optimal aufsetzt und nichts ist optimal, aber bestmöglich aufsetzt und du nicht so eine Fahrtabhängigkeit kriegst, wie du bist jetzt auch mal Juristin, hast überhaupt keinen Bock auf Jura, aber deine Eltern waren beide Juristen und deshalb ist das, was alle von dir erwarten. Ja. Noch schlimmer ist irgendwie, wenn du irgendwas erbst oder so. Stell mal vor, du müsstest jetzt dein Leben lang M&A-Beratung machen. Also kann ja sein, dass dir das Spaß macht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das für dich genau das Richtige ist, die ist halt nur begrenzt.
Ja, ja. Wie bist du denn dann darauf gekommen, 2000 was Eigenes zu gründen? Wie kam der Switch?
Ich glaube, der erste Schritt war, dass ich schon in den 90ern wusste, dass ich Unternehmer sein möchte. Und es war mir fast egal, wie ich das mache. Also ich habe wirklich alles Mögliche angeguckt. Ich habe zuerst mit gebrauchten Computern gehandelt, noch als Schüler. Und dann habe ich jede Menge Side-Hustles gehabt immer wieder versucht, ob sich das praktisch professionalisieren lässt, aber da war nichts dabei, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt wirklich so das Ding, wo du all in gehst. Vielleicht war ich dann auch zu ängstlich oder zu wenig gut orientiert. Und ich habe mir in den Stationen, in der Unternehmensberatung ständig Unternehmen angeguckt und die immer nicht nur vor dem Projektfokus, also das war es, wofür ich eigentlich bezahlt wurde, mir angeguckt, sondern auch überlegt, okay, ist das eine Branche, wo es irgendwie noch was zu holen gibt. Mhm. Und in den späten 90er Jahren war ich in Frankreich in der Unternehmensberatung und da gab's so etwas wie ein E-Commerce-Vorgängermodell. Das lief über Minitel. Das ist zu kompliziert zu erklären, aber das ist eine eigene proprietäre Technologie, die in Frankreich ganz gut verteilt war. Und da gab's schon also E-Commerce über, ja, also Grundlagen E-Commerce schon in den 90ern. Und dann habe ich dann irgendwann gesehen, hey, da gibt's einen Blumenversender. Also die haben halt wie die Florop, das war schon seit 100 Jahren kannst du halt Blumen versenden. Konntest du über die Post jemanden Brief schicken, hey, schick mal der Clara jetzt Blumen, konntest du über Telegramme machen, konntest du später dann auch übers Internet machen. Und da habe ich dann gesehen, hey, das ist ein Markt und der ist noch so organisiert wie vor 50 Jahren. Da ist Volumen, der Markt war groß genug. Und dann habe ich mit einem Kommilitonen und einer Kommilitonin die Idee gefasst, da jetzt mal einen Businessplan zu schreiben. Und das war in dem Jahr 99, 2000 gar nicht so mutig, weil die meisten hatten schon Businesspläne geschrieben, schon Funding. Wir waren echt so spät zur Party, dass es gerade noch ging. Und 6 Monate später wäre diese Gründung gar nicht mehr möglich gewesen, weil der neue Markt kollabiert ist und keiner uns Geld gegeben hätte für eine Idee und ein bisschen Internet-Shop. HTML.
ja, nochmal Glück gehabt. Also.
Also das Timing war im Nachhinein super dankbar, weil es gerade noch rechtzeitig war, um überhaupt Funding, also Geld einzusammeln von einem Wagniskapitalgeber im VC. Wenn es etwas früher gewesen wäre, dann hätten wir die Kohle zu früh wieder aus, also das Geld, was wir eingesammelt haben, schon wieder ineffizient ausgegeben. Mhm. Und so war uns klar, das Geld war da, aber der Markt ist kollabiert. Und deshalb war ganz klar, wir müssen jetzt mit dieser einen Tankfüllung, die wir auf unser Unternehmenskonto gekriegt haben, durchhalten, bis wir profitabel sind. Und das war im Nachhinein vielleicht nicht die allerbeste Situation, auf jeden Fall die zweitbeste Situation, um zu überleben.
Wie war es denn so, Funding zu bekommen? Also wie funktioniert sowas? Wie geht man davor?
Erstmal hat man idealerweise eine Idee und ist im Gründerteam sicher, dass man mit dieser Idee rausgehen möchte. Das ist insbesondere auch damals, wenn man ein sogenannter First-Time-Founder ist, besonders wichtig. Und das hängt auch immer sehr stark davon ab, wie gerade die Marktstimmung ist. Und 99, 2000 war die Marktstimmung gerade noch gut und E-Commerce-Geschäftsmodelle waren einfach dankbar. Die konnte jeder verstehen. Die haben sehr stark davon profitiert, dass es schon ein Vorgängergeschäftsmodell gibt. Du musstest irgendwie nicht was vollkommen neu erfinden, sondern man konnte das schon machen. Egal, man konnte es Kleidung verschicken, alles, was in Paket ging. Und wir haben das im Grunde auf Blumen angewendet. Das heißt, du musstest als Investor jetzt nicht riesengroße intellektuelle Purzelbäume machen, um das zu verstehen. Also die Marktstimmung ist ganz wichtig. Das Gründerteam war, ich würde sagen, gut, nicht brillant, aber gut. Und dann haben wir einen sehr ordentlichen Businessplan geschrieben. Und damals hat die Kombination aus Marktstimmung, Timing und Konzept dazu geführt, dass wir nur zwei Gespräche führen mussten, um 4 Millionen D-Mark auf eine 16 Millionen Bewertung zu kriegen. Also wir haben im Grunde 4 Millionen D-Mark, also bummelig 2 Millionen Euro, für 25% unseres Unternehmens geraced, also eingeholt. Und das finde ich im Nachhinein, wir waren damals alle so bummelig um die 27 Jahre alt, hatten keine echte Gründungserfahrung. Meine Führungserfahrung hat sich auf einen halben Werkstudenten erstreckt. Also im Nachhinein muss man sagen, waren unsere Investoren wirklich sehr, 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 sehr großzügig mit uns. Und wir haben es ja auch irgendwie dann hingekriegt. Und das war sehr, sehr stressig, diese Zeit. Aber jetzt im Vergleich zu heute war das eigentlich ein Witz, wie einfach das war.
Und wie ist es dann so, mit den Investoren zusammenzuarbeiten?
Boah, das ist ein echt, also da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Da ist so ein bisschen, das wäre so ein Beispiel für, der Blick von außen muss wirklich überhaupt nicht deckungsgleich mit dem Blick von innen sein. Ich dachte immer, naja, das sind ja die großen Jungs, die Riesengelder verwalten, die müssen ja wirklich einen Plan haben. Und also wenn sie diesen Plan wirklich so hatten, also insbesondere für die Dinge, die dann unvorhergesehenerweise kamen, also wenn sie diesen Plan hatten, dann haben sie mir bis heute nicht mitgeteilt. Auf jeden Fall war es jedes Mal so, dass wenn Gründer auf Investmentmanager gestoßen ist, ein riesen Clash gab zwischen operativer Praxiserfahrung und, sagen wir mal, abstrakter strategischer Guideline. Also unsere Investoren haben uns noch, nachdem der neue Markt kollabiert ist, empfohlen, mehr Geld auszugeben im Marketing, mehr Märkte zu besetzen, nicht nur Deutschland, was für uns den sofortigen Tod bedeutet hätte, also den sehr schnellen Tod bedeutet hätte. Aber das war für mich als junger Gründer eine totale Herausforderung, weil ich dachte, im Moment, es kann ja nur einer jetzt irgendwie recht haben. Entweder die Jungs, ich kann jetzt wirklich bewusst Jungs sagen, weil es da keine Damen gab, die involviert waren, die Jungs, die praktisch auf einem dreistelligen Millionenbudget sitzen und das verteilen und sehr, sehr selbstbewusst aufgetreten sind. Oder wir, in Anführungsstrichen, Anfänger, die einfach nur nach gesundem Menschenverstand agieren und gesagt, nee, das wird uns total überfordern. Und wie soll im Grunde der Return on Investment da jetzt in einem Zeitraum zurückkommen, den wir noch erleben? Also, und das hat für mich auch ein Weilchen gedauert, dass ich gelernt habe, nur weil die ein größeres Selbstbewusstsein haben und ein besseres Auftreten, ne, die haben sich hinter einer großen große Gruppe, also es war Burda, ein Verlagshaus, die eher sich gut, also diese Verlagshäuser sind meiner Erfahrung nach alle, ich will nicht sagen Scheinriesen, aber sie wirken alle deutlich größer und professioneller durch ihre Medienpräsenz, als sie, wenn man hinter die Kulissen guckt, dann wirklich als unternehmerisches Bild so abgeben. Aber bitteschön, das habe ich halt lernen müssen, dass dieser Schein nicht jedes Mal die Realität abbilden muss. Und was mir damals geholfen hat, ist sehr früh mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern mich auszutauschen und mit deren Erfahrung das abzugleichen. Und ich bin heute noch wahnsinnig dankbar für einen Austausch mit einer Portfolio-Company, auch aus demselben Haus. Das war Zooplus. Und ich habe die Gründer damals und die eine Gründerin gefragt, sag mal, wie sind denn eure Erfahrungen? Haben die einen Plan oder auf wen sollen wir uns denn verlassen? Und die haben dann eine sehr deutliche Meinung gehabt. Und das hat mir mega geholfen und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Und das hat sich über meine komplette unternehmerische Laufbahn, wenn man so sagen mag, durchgezogen, dass ich mich nicht zurückgehalten habe, indem ich praktisch Menschen offen gefragt habe, was ihre Erfahrung ist und da jedes Mal positiv überrascht war, was ich daraus lerne und auch jedes Mal mehr als erleichtert bin, weil es wäre echt teuer geworden, wenn ich diese Erfahrung oder dieses Wissen nicht durch diese Art von Netzwerk irgendwie gewonnen hätte.
Mhm. Du hast dann ja auch 2004 deine Anteile verkauft. Mhm. Wie kamst du der Entscheidung dann?
Boah, das war eigentlich gar nicht so richtig freiwillig. Und verkauft ist ein großes Wort. Im Grunde habe ich meine Anteile zu okayen Bedingungen wieder andienen können. Wir als Gründerteam sind im Grunde in dem Moment, wo Boda die Mehrheit an valentins.de hatte, meine erste Gründung, auseinandergerissen worden. Und das Unternehmen war dann zwar, also einer meiner Mitgründer ist durch Boda praktisch rausgenommen worden und ich als Gründer hatte nicht mehr genügend Stimmen, um das irgendwie, also wir als Gründer hatten nicht mehr genügend Stimmen, um das zu verhindern. Auch das war ein totaler Akt der Naivität. Das haben wir einfach nicht für möglich gehalten, dass die so einen dummen Schritt machen würden. Mhm. Das war auch wirklich, also die Art war einfach, dass wir als Team vielleicht kleiner werden in der Geschäftsführung, darüber können wir sprechen, aber über das Wie gibt es aus meiner Sicht keine Zweifel. Und das hat für mich auch bedeutet, dass ich keine Zukunft in dem Unternehmen sehe. Das Unternehmen war profitabel, gerade mal so, zum ersten Mal. Wir haben auch jede Menge Fehler gemacht, die wir dann praktisch mehr oder weniger kuriert haben. Und dann war die nächste Aufgabe, wenn du als profitables Unternehmen bist, aber nicht mehr strategischer Bestandteil im Portfolio bist, einen Käufer zu finden. Und dann hatten wir diesen Käufer vermeintlich gefunden, aber dann ging die Verhandlung nicht weiter und dann war es auch unklar, wer eigentlich in der, das ist jetzt die diplomatische Ausdrucksweise, wer diese Verhandlung führt. Und das führte dazu, dass die Gespräche nicht mehr weitergingen. Ich aber ein Angebot hatte, meine Blumenversenderkarriere in einem anderen Verein fortzusetzen. Das ist jetzt wirklich die Kurzfassung. Und ganz nebenbei hatte ich auch, das ist auch so ein Fehler, den man nur als wirklich sehr entfernter Investor macht. Ich hatte nur noch, ich glaube, ich hatte nur noch 7 Monate Vertrag. Ich hatte als Geschäftsführer eine Befristung, also einen Zeitvertrag. Der lief ab und ich hatte keine weitere Perspektive. Und auch in den Gesprächen wurde mir dann gesagt, wir haben jetzt wirklich keine Zeit, uns um deinen Geschäftsführervertrag zu kümmern. Du bist bei uns so im Portfolio die Nummer 235. Naja, und wenn du dann irgendwie, wie alt war ich denn da? So, dann war ich irgendwie so 33 Jahre alt. Ich will jetzt nicht die Familienvaterkarte ziehen. Weil, aber egal, jeder Mensch, der irgendwie sehr viel Zeit und Herzblut in sein Unternehmen reinsteckt, möchte eine Perspektive haben, die weiter als 7 Monate geht. Und die Kombination aus, wir wurden im Grunde entmachtet, wurden auch nicht mehr richtig eingebunden, plus es gab keine Perspektive. Die haben im Grunde dann das Feld bereitet, dass ich offen war für Veränderung und dann zu Blume 2000 gewechselt bin. Und es war eigentlich nicht, also eigentlich war das gar nicht freiwillig. Das wäre alles nicht passiert, wenn wir als Gründerteam nicht, ich weiß nicht, was besser oder schlechter geworden wäre, aber wenn wir als Gründerteam intakt gewesen wären, diese eher taktischen und Loyalitätsfehler von der Gesellschafterseite nicht begangen worden wären, wäre ich niemals zu Blume 2000 gegangen. Im Nachhinein bin ich dankbar, dass es passiert ist, weil ich konnte mich dann praktisch in dieser Aktiengesellschaft, also ich konnte da Aktien kaufen, ich konnte da selbst bestimmen. Ich hatte zwar wenige Anteile, die waren aber im Nachhinein viel, viel mehr wert. Und ich konnte das Unternehmen mehr oder weniger, bis auf wenige Ausnahmen, vollkommen autonom führen und habe mich fast ins gemachte Nest gesetzt. Also im Nachhinein bin ich sehr, sehr dankbar, dass das so gekommen ist. Bin dadurch nach Hamburg gezogen mit meiner Familie, was für E-Commerce-Unternehmer ein viel besserer Standort ist aus meiner Sicht als Frankfurt. Aber so ist es im Grunde dazu gekommen, dass ich mich von Valentins trennen musste. Also es war gar kein Wollen, sondern eher ein durch äußere Umstände erzwungener Akt, der im Nachhinein für mich wirklich den Blume 2000 für mich dann sehr, 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 sehr erfolgreich wurde. Aber im Grunde wurde ich zu meinem Glück gezwungen, so kann man das sagen.
Wo waren denn dann die größten Unterschiede zwischen Blume 2000 und Valentins, also wo du ja auch als Gründer warst?
Blume 2000 war, als ich da 2005 meine Tätigkeit begann, ein gut aufgesetztes Unternehmen, was sein Potenzial überhaupt noch nicht ausgeschöpft hatte. Die hatten eine sehr gute Produktionsinfrastruktur und die haben sich schon immer eher auf das Preismittelfeld bis auf das untere Preisniveau konzentriert. Die haben gesagt, jeder Blumenstrauß, der von uns versendet wird, wird nicht durch einen Wettbewerber versendet. Und die waren trotzdem, haben sie ihr Potenzial irgendwie nicht gehoben, weil es keine Online-Marketing, die waren mehr so produktorientiert und produktionsorientiert, aber sie haben sich diese ganze Thema der Marktbearbeitung, also der Kundengewinnung, der Kundenbindung, das haben sie im Jahr 2005, als gerade auch so Digital-Marketing erwachsen wurde, noch nicht ausreichend gut machen können. Und das haben wir dann angefangen aufzusetzen, also professionelles Suchmaschinen-Marketing, Gutschein-Marketing war schon erfunden, aber noch nicht professionalisiert. Und wir haben im Grunde nur handwerklich im Online-Marketing das eingezogen, was man halt im Jahr 2005 machen konnte. Und so sind wir gerade in dieser Strecke 2005 bis 2009 halt wahnsinnig stark gewachsen. Also irgendwie von unter 5 Millionen Euro Umsatz in einen deutlich zweistelligen Millionen Umsatz. Und vor allen Dingen sind wir auch profitabel geworden, weil das Unternehmen einfach gut aufgesetzt war, im Prinzip von der Produktionsseite. Also wir konnten halt mit jedem Blumenstrauß Geld verdienen und haben dann Dinge professionalisiert, die heutige Standard sind. Also dass wir gescheite Grußkarten versendet haben, dass wir Add-ons, also Pralinen-Teddys etc. Wir haben im Grunde den Deckungsbeitrag pro versandten Blumenstrauß in wenigen Jahren, ich glaube, verdreifacht und haben das Volumen in den 5, 6 Jahren, in denen ich da mitwirken durfte, muss ich mal kurz nachrechnen, verzehnfacht. So. Wow. Und das war halt eine super Zeit.
Ja, das klingt sehr beeindruckend. Was waren denn ein paar Schwierigkeiten, auf die du da getroffen bist zum Online-Blumenhandel?
Also, worauf ich mich einstellen musste, ist, dass Blume 2000 zu einer Unternehmensgruppe gehört, die im Grunde so eine ähnliche, so eine Family Office ähnliche Struktur hat, die eine Parallelorganisation hat, die Handelsgesellschaft oder damals, ja, heute ist das zusammengeführt meines Wissens nach, weil damals war die Blume 2000 Media AG eine eigenständige Schwester der Blume 2000 Handelsgesellschaft, so. Und da gab es so eine Art Parallelkultur und auch eigentlich Geschäftskonzepte, die außer der Marke wenig gemeinsam hatten. So, die einen haben halt, Blume 2000 kennst du ja als Filialist, Blumensträuße, also Blumensträuße damals weniger und Pflanzen in einem Preisanstiegssegment verkauft. Und wir haben Geschenke verkauft. So. Da musste ich lernen, dass die Markenwahrnehmung nicht immer gleich ist und auch nicht immer hilfreich ist. Dann haben wir sehr erfolgreich das Business-to-Business-Geschäft aufgebaut im Versand. Da hatte ich noch gar keine Erfahrung, wie das funktioniert. Und da konnte ich auch auf keine Ressourcen zurückgreifen. Dann musste ich lernen, dass auch so das Thema der Geschwindigkeit der IT bei E-Commerce-Startups eine andere ist als das, was vielleicht in eher traditionellen Handelsunternehmen gelernt werden. Wir haben das dann praktisch damals sehr isoliert behandelt, aber das war immer so ein Painpoint, den ich eine Zeit lang unterschätzt habe. Und dann habe ich auch gelernt, was ich ganz anders mir vorgestellt habe, dass Sourcing, also der Einkauf, zwar eine mögliche Hilfe ist, aber wenn man Marktanteile gewinnen möchte, der reine Preis für die Beschaffung einer Ware nicht das Allerwichtigste ist, sondern die Integration in wirklich kundenorientierte Prozesse. Also, dass ich die Ware so beschaffe, dass ich einen Blumenstrauß, der um 20 Uhr bestellt wird, am nächsten Vormittag bei der Empfängerin und den Empfänger habe, dass der reine Stückpreis dann nicht so wichtig ist. Mhm. Nicht so wichtig, wie man im normalen Einzelhandel denkt.
Ja. Wie viel Blumensträuße habt ihr denn dann verkauft an dem besten Valentinstag?
Also meine Blumenversenderkarriere bei Blumen 2000 hört ja irgendwie so im Muttertag 2011 auf. Mhm. Und das war auf jeden Fall eine dreistellige Anzahl an Blumensträußen, was eine riesen Peakbelastung ist, weil du schickst halt eine bummelige vierstellige Anzahl pro Tag an so einem normalen Dienstag im September raus. Und dann musst du halt auf einen Tag halt eine Riesenkapazität bereitstellen und abschöpfen können. Und Blumen, ich will dich jetzt nicht langweilen mit den Besonderheiten eines Blumenversandsystems, aber Blume ist erstmal ein Halbfertigprodukt. Also du kriegst irgendwie Rohware und musst daraus einen Blumenstrauß machen. Und du musst diesen Blumenstrauß noch verpacken. Und du musst diese Verpackung, die sind sehr voluminös, auf einen so einen DHL-Hänger, den du auf der Autobahn sehen kannst, gehen gerade mal 500 Blumensträuße. Das heißt, wenn du dann pro Tag irgendwie 80.000, 90.000 Blumensträuße verschickst, dann musst du dich für diese Tage wirklich mit der DHL integrieren, als seist du Amazon. Also damals, also wie gesagt, das sind jetzt alles Geschichten aus dem Jahr 2011, war Blume 2000 an diesen Peak-Tagen, Valentinstag und Muttertag, gleichbedeutend wie Amazon. Nur waren das bei uns halt irgendwie nur so 2 Wochen im Jahr und bei Amazon halt 52 Wochen im Jahr.
Ja, wow, das ist ja bestimmt sehr schwierig und sehr, sehr, ein sehr besonderer Tag dann im Jahr.
Ja.
Du bist dann ja vom Blumenhandel wieder weggegangen,
ja.
2011 und hast wieder selber gegründet.
Ja.
Wie kam es zu der Entscheidung, dass du wieder die Lust hattest, was Eigenes zu machen?
Also die Inneneinsicht war erstmal, ich hatte dann 11 Jahre Blumenversand auf dem Buckel und ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt die meisten Levels dieses Spiels durchgespielt habe. Und mein Gefühl war auch, dass jetzt die nächsten Stufen, die jetzt kommen, nicht mehr so spaßig werden. Also spaßig war es ja auch nicht immer, aber dass die nächsten Stufen deutlich härter waren. Wir hatten dann irgendwie einen Marktanteil von, also irgendwie ist irgendwas zwischen 20% und 30%, und die nächsten 10% Marktanteil, die wären deutlich schmerzlicher gewesen. Und dann war das auch praktisch, wenn ich auf meinen eigenen Lebensweg guckte, ich war dann praktisch in meiner dominierenden, wenn man die Unternehmensberaterzeit mal wegrechnet, war ich eigentlich immer nur im Blumenversand tätig. Und meine Leidenschaft war eigentlich im Bereich Online-Marketing, also alles, was mit Kundengewinnung und Kundenbindung zu tun hat. Auch noch ein bisschen das Analytics-Thema, also Web-Analytics etc. Das waren also Themen, die sehr, sehr wichtig waren und die auch noch am Anfang standen. Und meine interne Sorge war, dass ich dann irgendwann der Blumenfredo bin, der halt Blumen in Kisten packen lässt, und hatte ich einfach keine Lust, das mein Leben lang zu machen. Also das war jetzt gut und mein Deal war auch so gestrickt, dass ich meine Anteile nicht zu jedem Zeitpunkt verkaufen konnte, und da gab es ein Zeitfenster nach 6 Jahren, da konnte ich meine Anteile andienen, und das für mich war sozusagen ein Event, wo ich dann zum ersten Mal in meinem Leben mich wirklich als auch materiell reich empfunden habe, was mir die Freiheit gegeben hat, wieder selbst zu gründen. Und ich habe diese Anteile geputtet, wie man so sagt, ohne dass ich schon einen Plan hatte für die Zukunft. Ich wusste halt nur, dass, also was ich nicht will. Ich wollte nicht für den Rest meines Lebens, und das wäre so aus meiner Sicht so eine Sollbruchstelle gewesen, wenn ich die verpasst hätte, dann wäre ich die weiteren 11 Jahre auch noch der Blumenfredo gewesen. Und das war meine größte Sorge, dass ich praktisch in dieser Ecke bleiben muss und da gar nicht hingehöre. Und deshalb dachte ich, ich möchte wieder was mit Company Building und Online-Marketing machen. Hatte wirklich keine Ahnung, habe rechts und links geguckt, wäre beinahe Venture-Partner bei einem VC geworden. Ich habe das zum Glück nicht gemacht, weil ich dann auch gesehen habe, Mensch, so ein VC muss auch viel Financial Engineering und Fundraising machen und das Portfolio Management nicht gleich Company Building ist. Und dann habe ich erstmal eine Unternehmensberatung gegründet, die Digital Marketing besser macht, insbesondere für die Gesellschafterperspektive. Also nicht nur wie eine Agentur, die praktisch Kampagnen macht, das können wir auch, aber die vor allen Dingen Marketinginvestitionen, Marketing-Setups besser macht, wettbewerbsfähig macht. Und das Digital Forward war für mich so jahrelang das Zentrum, um zu lernen und auch anzuwenden, wie effiziente, wachstumsorientierte Marketing-Systeme aufgesetzt und verbessert werden können. Aber auch die Idee zu Digital Forward war jetzt nicht so sehr planvoll, sondern eher so ein bisschen nachfrageorientiert und leidenschaftsorientiert, weil ich gerne Digital-Marketing-Prozesse besser mache.
Ja, ist ja auf jeden Fall ein Wechsel von dem, was du davor gemacht hast, war ja auch dein Ziel.
Ja.
Außerdem hast du jetzt ja auch in den letzten Jahren verschiedene PEs beraten. Mhm. Was machst du da so? Wie sieht das aus?
Also sind Private Equity Fonds auch als Kunde für Digital Forward spielen eine große Rolle. Und ich als Person werde regelmäßig hinzugezogen, wenn es um meistens Digital-Marketing oder E-Commerce-Fragen geht. Ich habe ein festes Assignment mit einem Fonds, HIG, wo ich Senior Advisor bin. Bin aber auch bei kleineren PEs für deren Portfolio-Companies als Beirat oder Experte unterwegs, je nachdem, was wirklich gebraucht ist. Ich finde das halt super spannend, weil es halt genauso die Gesellschafterperspektive richtig abbildet. PEs sind super rational in ihren Analysen und Entscheidungen. Also klingt eigentlich normal, ist aber im Marketing nicht immer so der Fall. Also alles, was analysier- und quantifizierbar ist, ist aus meiner Sicht da gerade neu in den älteren Marketing-Systemen unterentwickelt. Und das ins Digital-Marketing zu tragen, also für B2C als auch für B2B, ist etwas, was bei PEs gefragt ist, weil es auch egal, ob es jetzt für die Transaktion ist, also wenn PE ein Unternehmen kaufen möchte, aber vor allen Dingen auch, wenn das Unternehmen wertvoller gemacht wird, also im Unternehmenswert gesteigert werden soll, ist halt wichtig, den Prozess der Kundengewinnung und Kundenbindung auf digitaler Basis einfach effizient und wachstumsorientiert zu machen.
Ja, den Kreis hast du dann ja endgültig geschlossen so ein bisschen, als du 2019 Valentins zurückgekauft hast.
Ja.
Wie war das für dich?
Boah, das war im Nachhinein eine unglaublich gute Fügung, was auch ein bisschen so diese These, dass man flexibel bleiben muss und offen für seine Leidenschaft bleiben sollte. In dem Fall kann ich jetzt wirklich von Leidenschaft, nicht nur von Interesse sprechen. Und die Leidenschaft war halt für unternehmerische Situationen. Und als Alleingesellschafter von DF habe ich, also Digital Forward, habe ich auch jede Menge Freiheiten, jede Menge Side-Hustles zu verfolgen. Und das war einfach eine Opportunität, wo Valentins von Boda verkauft werden sollte, dieser Prozess in Stocken geraten ist und ich dann gefragt wurde, ob ich da aushelfen könne. Und dann habe ich mich mit der Situation des Unternehmens, zu dem ich ja im Grunde seit 2005 nur oberflächlichen Kontakt hatte, also wir haben immer uns noch zum Geburtstag gratuliert, also die handelnden Personen und ab und zu mal ausgetauscht, wenn es, keine Ahnung, wenn DHL mal aufgehört hat, am Samstag Blumensträuße zuzuschicken, so, aber ich hatte eigentlich ja mit dem Blumenhandel nichts mehr zu tun. Und da gab es für mich die Gelegenheit, Valentins zu 100% zu kaufen. Und ich habe ja Valentins nie zu 100% besessen. Und im Nachhinein bin ich dankbar A für die Opportunität und B auch, dass ich mehr oder weniger den Mut entschlossen habe, diesen Schritt zu wagen, weil auch das wäre jetzt jenseits meiner Komfortzone. Und ich hatte auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor der Niederlage. Also wenn ich es nicht gemacht hätte, dann wären das zwei Gründe gewesen, das nicht zu machen. Das eine wäre das Offensichtliche, sich zu verzetteln, weil ich habe ja mit Digital Forward ein Geschäft, was schon mal einen Großteil meiner Aufmerksamkeit irgendwie gezogen hat. Also Verzettelung ist das eine, das ist ja immer so das Thema Unternehmern. Bei Unternehmern musst du fokussiert sein oder musst du in der Lage sein, auch Opportunitäten wahrzunehmen. Und das andere ist ein mehr psychologisches Argument, so das sozial Erwartete, was ich eingangs sagte. Was wäre gewesen, wenn ich jetzt Valentins zum Beispiel gegen die Wand gefahren hätte? Weil Valentins war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht profitabel und es gab diverse Herausforderungen im Markt, aber auch bei Valentins. Und ich hatte ja damals aus gutem Grund gesagt, Mensch, die Party im Blumenversand, die ist nicht mehr so wahnsinnig toll wie in der Zeit von 2000 bis 2011. Und die Angst jetzt nochmal praktisch im fortgeschrittenen Unternehmeralter nochmal praktisch daneben zu greifen, die war schon da. Und dann habe ich gesagt, naja gut, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du halt eine Niederlage erleidest. Und im Nachhinein bin ich sehr, sehr dankbar und froh, dass mich auch mein Umfeld motiviert hat, diesen Schritt zu gehen. Mhm. Und wir waren dann im August oder September beim Notar und dann haben wir das Unternehmen auf gesundere Beine gestellt und dann kam ja Corona und damit der Shutdown und das war dann für Valentins eine sehr, sehr wirtschaftlich erfolgreiche Zeit.
Was hast du denn, also wie bist du denn die Herausforderungen, die du eben meintest, die Valentins damals quasi hatte, wie bist du die angegangen?
Erstmal durch Zuhören und zu versuchen, nicht alles selbst besser wissen zu wollen und besser zu machen, sondern mit dem bestehenden Team die Möglichkeiten abzuschätzen, was kann weg, was ist gut, was kann einfach nur besser gemacht werden, worauf können wir uns konzentrieren, was sind mögliche Ziele. Und da war im Grunde Guidance zu geben, also Sicherheit vor Wachstum, Profitabilität vor Wachstum, waren so ganz einfache Entscheidungen. Wenn du diesen Nordstern vorgegeben hast, war es einfach nur eine Frage der Exekution, was dann folgen konnte. Aber das Unternehmen hat aus meiner Sicht jahrelang nicht gelernt, kaufmännisch vernünftige Entscheidungen zu treffen, sondern hat jede Menge eher politisch-taktische Entscheidungen verfolgt. Und das kann in so einer Größenordnung halt nicht zum Erfolg führen. Also es war eigentlich nur gesunder Menschenverstand, dann sich von großen Abhängigkeiten zu entledigen oder Dinge, die vielleicht gut aussehen, aber ein Unternehmen sehr unflexibel machen, wie zum Beispiel das komplette Finanzwesen auf SAP laufen zu lassen bei einer Größenordnung. Also wenn du weniger als 10 Millionen Euro Umsatz machst und so ein Sonderlocken-Geschäftsmodell hast wie Blumen versenden, dann musst du nicht auf SAP laufen. Und allein diese Entscheidungen haben schon, ich würde sagen, den Großteil des Verlustes wettgemacht.
Ja. Du hast es dann ja auch 2023 an Blume 2000 verkauft. Mhm. Bist du jetzt final aus dem Blumenhandel raus, würdest du sagen? Oder siehst du da nochmal ein Comeback?
Also eigentlich soll man ja sagen, never say never again. Ich habe ja auch 2011 sehr entschieden gesagt, dass ich nie wieder was mit Blumen zu tun haben möchte, außer aus privaten Gründen. Aber ich sehe das jetzt wirklich für mich als abgeschlossen. Es ist auch E-Commerce ist jetzt, war schon vor der Corona-Zeit schwieriges Fahrwasser und ist jetzt 3 Jahre nach der Pandemie oder der Hochzeit der Pandemie überhaupt nicht einfacher geworden. Das heißt, die Player, die jetzt da sind, also die haben alle ein sehr, sehr hohes Professionalitätslevel. Das ist überhaupt kein Zuckerschlecken. Da muss man wirklich sehr, sehr exzellent gut arbeiten. Das heißt, ich sehe meine Zukunft da nicht mehr. Ich hatte da jetzt eine gute Zeit. Ich beobachte das noch gerne, aber das ist kein Thema, was mich, also A, wo ich mich für besonders hilfreich empfinde, aber B, was fast noch wichtig, also genauso wichtig, da habe ich jetzt auch wirklich keine große unternehmerische Verlockung, die ich da verspüre.
Ja. Um jetzt das Ganze so ein bisschen abzuschließen, hast du vielleicht 3 Tipps, die du deinem 18-jährigen Ich selber geben würdest?
Ja, 3 Tipps. Der erste Tipp ist, mach dir nicht so viel Gedanken, was deine Umwelt von dir erwartet. Das zweite, versuch zu abstrahieren, was kurzfristig und was langfristig wichtig ist. Ich habe damals halt ständig gedacht, so, das haben viele Menschen, wirtschaftliche Sicherheit oder wirtschaftlicher Fortschritt, einfach Geld auf dem Konto ist primär wichtig. Das ist schwer, jemand zu sagen, der halt noch kein Geld verdient, aber das hätte ich gerne deutlicher gewusst gesagt. Mach dir keinen Kopf, das kommt schon wirklich von alleine. Und das dritte ist, du musst dich bei allen Entscheidungen, du musst dich nicht für den Rest deines Lebens entscheiden. Du musst aber in der Lage sein, das, was du machst, durchhalten, nicht nur durchhalten zu können, sondern auch wirklich jeden Morgen gerne machen zu wollen. Also dieser Satz praktisch, dass man seiner Leidenschaft folgen sollte oder Motivation, den mit Einschränkungen finde ich den schon wichtig. Ich kenne keinen Menschen, unternehmerisch handelnden Menschen, der wirklich zufrieden ist als Mensch, nicht nur als Wirtschaftseinheit, sondern als Mensch, der wirklich zufrieden ist, der seinen Job nicht gerne macht. Und das wirklich zu verfolgen und auch die Freiheit zu haben, dass man sich neu entscheiden kann, auch wenn man vielleicht schon irgendwie älter als 30, 40 oder 50 ist, das hätte ich gerne schon als 18-Jähriger gewusst. Achso, und 4. Punkt vielleicht noch, fang früh an, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Der 4. Punkt ist so etwas, was ich jedem empfehlen möchte, der gerne mit Menschen arbeitet oder unter Menschen ist. Durch dieses Fragen gibt man auch ein bisschen was von sich selbst preis. Viele denken, glaube ich, dass man dadurch unsicher wirkt oder planlos oder ähnliches. Und das stimmt auch. Also ich habe dadurch Unsicherheit preisgegeben, dass ich gesagt habe, hey, Freunde der Nacht, ich habe überhaupt keinen Plan, wie wir hier unser Geld im Online-Marketing ausgeben. Wie macht ihr denn das? Aber diese Frage hat aus meiner Sicht die beste Rendite und fast kein Risiko.
Ja. Hast du vielleicht ein, zwei Leute, von denen jetzt ich vielleicht noch lernen könnte, die vielleicht hier im Podcast sein könnten und ja, gute Tipps vielleicht für jüngere Studenten haben?
Ja, also einer, der mir spontan einfällt, ist einer, mit dem du heute um 13 Uhr sprechen wirst. Wenn alles klappt, der Philipp Westermeier. Dann würde ich dir eher als Entscheidungsmuster an die Hand geben, guck nicht so sehr auf das, was die Leute auf LinkedIn posten würden. Ich habe oft festgestellt, dass die Menschen, die interessante oder aus meiner Sicht gute Wege gefunden haben, nicht diejenigen sind, die sie am lautesten preisgeben. Einer, der mir sonst noch einfallen würde, ist Michael Schrezemeier. Philipp Schröder, hast du mit dem schon gesprochen?
Ja.
Das ist auch ein ganz feiner Kerl, der auch sehr transparent ist und kein Overseller ist. Thomas Preuß. So, aber das ist ja unsere Hamburger Gang, mit dem wir uns hier regelmäßig aussehen. Philipp Kreilbaum vielleicht noch.
Okay.
Das sind ganz feine Menschen, die also verhältnismäßig, nicht alle von denen, die ich gerade aufgezählt habe, sind leise, aber aus denen man deutlich gute Weisheit, da kann man echt von Weisheiten sprechen, rausholen kann.
Ja, vielen Dank für die Tipps.
Sehr gerne.
Ich konnte auf jeden Fall sehr viel heute in dem Gespräch lernen. Ja. Danke, dass du heute hier warst.
Ja, liebe Clara, aber ich lasse dich noch nicht gehen, ohne du hast in deinem sehr ordentlichen Briefing-Dokument geschrieben, dass man auch dir Fragen stellen darf. Die Gelegenheit möchte ich natürlich nutzen. Ja. Du hast ja schon so 7 oder 8 Podcasts aufgenommen.
Mhm.
Ich würde gerne von dir erfahren, was so deine größte positive oder für mich ist auch negative Überraschung beim Podcasten war. Also was hat deine Erwartungen übertroffen oder was waren vielleicht auch Herausforderungen, die du unterschätzt hast?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss sagen, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, wie viel man wirklich von jedem Menschen lernen kann. Mhm. Also auch wenn es vielleicht Karrieren sind, die ich so noch nicht auf dem Schirm hatte oder vielleicht auch so für mich persönlich mir nicht vorstellen kann, kann man immer super spannende Dinge von jedem lernen. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass man jedem so zuhört und Interesse hat und dann auch Nachfragen stellt, auch wenn es vielleicht nicht für einen selber ist oder vielleicht nicht so für einen selber ist, wie man sich es vorgestellt hat.
Mhm.
Ich glaube, dass man super viel von jedem lernen kann und da immer zuhören sollte, wie du eben auch meintest, dass man sich eben ja unterhält, Fragen stellt, auch mal, das ist jetzt vielleicht im Podcast nicht so der Fall, aber auch mal eben selber offenbart, wo man noch unsicher ist. Ich meine, ich stelle ja auch Fragen, die vielleicht für manche sehr offensichtlich wirken, aber die mir einfach super helfen, das einfach mal klarzustellen, einfach mal nachzufragen.
Mhm.
Genau.
Super spannend. Also erstmal Kompliment, du machst das wirklich super gut, das wusste ich schon vorher, aber ich weiß ja, dass das, du sagtest mal am Anfang, dass das außerhalb deiner normalen Komfortzone ist, solche Podcasts zu machen.
Ja.
Und besonders gut fand ich die Frage, also für alle deine Fragen waren gut, aber besonders gut fand ich deine Frage am Anfang, dass du bei der Bitte um die Vorstellung den Thema des Beruflichen ausgeklammert hast. Das finde ich besonders schlau, weil das so eine Art Framing darstellt, dass du besser an den Kern rankommst. Und du musst ja immer aufpassen, dass die Leute dir nicht so eine Postergeschichte erzählen, die dann glatt und tschakka nur von Erfolgs wegen geplant ist. Und das Menschliche reinzubringen, das hast du schon gleich am Anfang gut gesetzt. Deshalb Kompliment.
Vielen Dank.
Sehr gut. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen weiteren Folgen.
Dankeschön. Danke. Das war ein weiteres Gespräch hier bei Clara Meets. Ich hoffe, du konntest genauso viel für deinen eigenen Weg mitnehmen wie ich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Das hilft mir enorm dabei, noch mehr spannende Gäste für euch ans Mikrofon zu holen. Hast du Fragen zu einer Folge oder einen Gastvorschlag? Dann schreib mir gerne eine E-Mail. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Bis in 2 Wochen. Eure Clara.